AI.
Was bewegt Oberösterreich? Worüber spricht morgen jeder? Die OÖ-Nachrichten liefern Fakten, Hintergründe und Einordnung, damit Sie sich Ihre eigene Meinung bilden und mitreden können. Lesen Sie 8 Wochen um, einmalig nur 8 Euro. Jetzt bestellen unter nachrichten.at/8um8.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Der zweite Spieltag steht auf dem Programm. Wir freuen uns darauf. Am Freitag geht's los mit der zweiten Liga. Der FC Hertha Wels, der ist um 18.30 Uhr zu Gast beim FC Liefering. 2 Stunden später, 20.30 Uhr, da kommt's zum Topspiel der zweiten Liga in dieser Runde. Der FC Blau-Weiß Linz, der empfängt Wacker Innsbruck. Und dann am Sonntag heißt es zweimal Oberösterreich gegen Wien. Die SV Oberbank Ried empfängt Rapid um 17 Uhr und dann um 19 Uhr ist der LASK zu Gast bei der Wiener Austria. Und über all das spreche ich heute mit Raphael Watzinger, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Raphael.
Servus.
10. Meter. Haben gefehlt für die SV Oberbank Ried zum Auftaktsieg. Und das war ziemlich knifflig, das Ganze.
Ja, knifflig, das können wir ja heute noch gar nicht sagen, ob es knifflig war, weil es gibt bis jetzt keine Bilder, was in meiner Wahrnehmung eigentlich ein Wahnsinn ist. Ja.
Da gab es keine Linie. Da wurde vom VAR nicht darauf verzichtet. Das gab es einfach technischerweise nicht.
Na, sie werden schon irgendwie auf diese Entscheidung gekommen sein. Es muss ja eine Linie gegeben haben. Weil sonst hätten sie das Tor nicht zurückgenommen, weil ursprünglich hätte es ja gezählt. Deswegen müssen sie ja beweisen, dass es abseits war. Auf diesen Beweis warten wir noch alle, dass es so ruhig vonstatten geht. Das hätte ich mir persönlich nicht gedacht. Wäre bei größeren Vereinen wahrscheinlich schon in der ersten Runde der große Aufschrei gewesen.
Stichwort ruhig, da werden wir noch den Trainer dann reinholen ins Boot, aber wir wollen uns nicht zu sehr auf diese eine Situation versteifen, weil die SV Ried hat schon auch selber in der Hand gehabt.
Natürlich hat die SV Ried das selber in der Hand gehabt. Sie hatten eine Vielzahl an Chancen, haben diese nicht verwertet, aber trotzdem, also das Tor war super herausgespielt. Es hat auch in der ersten Halbzeit schon eine Situation gegeben, die mir gezeigt wurde, wo ein mögliches Handspiel vielleicht Thema hätte werden können, wurde nicht auf Elfmeter entschieden. Handspiele kann man jetzt immer vielerlei auslegen, aber bei dieser Situation beim Tor war es relativ klar. Meiner Meinung nach Vorteil für die angreifende Mannschaft und noch dazu in dieser Hinsicht hätte man es ja beweisen müssen, dass es eine klare Fehlentscheidung war und diesen Beweis, den hätte ich gern gesehen.
Ja, ja, und trotz dieser vermeintlichen Fehlentscheidung hat der SV Ried Trainer sehr zurückhaltend, eigentlich sehr untypisch, ruhig darauf reagiert. Mein Kollege Thomas Streif hat ihn gefragt, ist das einfach das Naturell des Mario Despotovic?
Ja, ich finde schon, dass man als Sportler immer alles gibt und ich glaube, da muss man auch immer respektvoll bleiben, wenn man miteinander redet oder zusammenarbeitet und für mich war das eigentlich was ganz Normales.
Aber das heißt, das war dann für dich auch schnell abgehackt. Jetzt geht es gegen Rapid, was soll, wenn es nach dir geht, besser werden jetzt am Sonntag im Vergleich zum Lustenau-Match?
Ja, ich glaube einfach, dass wir uns in diesem Spiel zu Hause vor den Fans noch intensiver präsentieren wollen. Dass wir auch jetzt, es wird sowieso heiß, aber dass wir trotzdem immer intensiv nach vorne pressen wollen. Und ich glaube, dass dann das noch ein bisschen länger dauern sollte als im letzten Spiel. Ich glaube, das ist normal, mit der Saison immer wieder besser zu werden und das länger zu machen. Ich finde auch, mit Ballbesitz wollen wir dann natürlich noch mehr Kontrolle haben im Spiel und dann bei Möglichkeiten noch direkter sein. Ich finde, dass Rapid als generell ein guter Gegner ist, der jetzt im Moment zu uns kommt. Und dann können wir schon das alles testen.
Wir kommen gleich noch zu Rapid, davor zu seiner Herangehensweise. Despotovic, das klingt einfach sehr behutsam und alles ist im Laufen, also ein zumindest sehr angenehmer Gesprächspartner.
Ein angenehmer Gesprächspartner, ja, und ein krasser Unterschied zu Maximilian Senf, der vorher jahrelang Ried-Trainer war. Ich würde mich interessieren, wie er die Situation nach dem Spiel analysiert hätte. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass der Mario Despotovic immer diese Ruhe behält. Also der kann schon auch im Training auch richtig laut werden und Gas geben. Also so ist es nicht. Aber er nimmt die Situation anders an. Andere Bundesliga-Trainer, wie gesagt, die hätten wahrscheinlich schon nach der ersten Runde das Rumpelstilzchen gemacht und er halt nicht. Und ja, ist auch ein Zugang, der zumindest, wenn man ihn beobachtet, sehr gesund erscheint.
Zugang, schönes Stichwort. Milan und Juve waren da dran. Jetzt hat sich Tino Kusanovic für die SV Ried entschieden. Erstens, warum hat er das gemacht und wer ist es überhaupt?
Ja, der Tino Kusanovic ist ein kroatisches Stürmertalent vom 1. FC Nürnberg, wurde jetzt einmal ausgeliehen mit Kaufoption. Hab mir so ein bisschen die Fanforen in Nürnberg durchgelesen, die waren alle sehr überrascht, dass es eine Kaufoption gibt, weil man ihn schon in Nürnberg gerne gesehen hätte in der Zukunft. Der dortige Trainer Miroslav Klose hat auch große Stücke in ihn auch schon gesetzt, war auch schon in der zweiten deutschen Bundesliga mal dabei. Ja, warum es jetzt nicht so geklappt hat, das gibt es bei sogenannten Supertalenten oft einmal, dass es bei dem einen Verein nicht klappt und es braucht halt dann ein bisschen eine Veränderung. Die soll jetzt Ritt geben und dann werden wir sehen, ob er den Sprung in den Erwachsenenfußball schafft. Ritt ist dafür eine ideale Plattform. Und ja, weil du vorher gesagt hast, mit Milan und Juve, ja, diese Geschichten von diesen Supertalenten, wer da immer überall dran ist, ja, das mag stimmen, ja. Wird auch sicher auch ein bisschen aus dem Umfeld vielleicht ein bisschen geschürt, um den ein bisschen prominenter zu platzieren. Aber es ist schon so, dass da auch im Sommer einige dran waren. Auch im Winter, glaube ich, hat Nürnberg einige Angebote für ihn abgelehnt, durchaus schon im sechsstelligen Bereich. Und ja, da ist Ried schon wieder ein cooler Transfer gelungen.
Der bald sich bemerkbar machen wird, als Alternative für Ivan Isoviren da vorne im Sturm?
Ja, der Ivan Isoviren ist der aktuelle Solostürmer, weil halt in der Vorbereitung lange kein Stürmerneuzugang da war. Das wurde ja mit Sissoko und jetzt auch mit dem Tino behoben. Ich glaube, also dieses Ersatz für Isoviren sehe ich nicht so, weil der ist eigentlich auf anderen Positionen gefragt. Der ist eher die Alternative, glaube ich, zu Sissoko, den man jetzt auch in Lustenau schon beobachten durfte und der durchaus vielversprechende Ansätze mitgebracht hat.
Vielversprechend auch der Transfer von Dejan Radonjic, der gekommen ist von der Austria?
Auf jeden Fall, ein junger U-Nationalteamspieler. Also wenn man den als Ritt bekommen kann, ist das schon mal gut. Hat viele, glaube ich, über 50 Spiele in der zweiten Liga, auch bei den Austria-Profis im vergangenen Jahr viele Spiele gemacht. Und ja, den wird es brauchen, damit man früher oder später vielleicht auch wieder die Dreierkette spielen kann, damit man auf allen Positionen halbwegs doppelt besetzt ist.
Ja, nach Yusuf Maat hat er die meisten Ballkontakte gehabt beim Auftaktspiel in Lustenau, war bei 3 Chancen beteiligt und auf ihn wartet jetzt ein sicher emotionales Spiel gegen seinen Ex-Club Rapid, Stefan Schwab.
Es ist zum Glück jetzt ein bisschen Zeit vergangen, wenn man direkt, wie man weggegangen bin, so parkt, aber ich wollte das Duell natürlich unbedingt vermeiden. Es ist auch zum Glück nie dazu gekommen. Und jetzt, nach langer Zeit, ist es dann nach wie vor besonders. Aber es ist natürlich ein bisschen diese, wie soll ich das sagen, diese heiße Luft schon ein bisschen draußen, weil man einfach über die Jahre dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, jeder ist seinen Weg weiterhin gegangen. Und jetzt ist es einfach schön, wieder gegen Rapid zu spielen. Und in Nütteldorf jetzt sicher emotionaler, aber jetzt im Heimspiel gefällt mir als Riedspieler für Ried gegen Rapid aufzulaufen.
Der Schwab war da von Beginn an dabei. In Lustenau 5 waren es Neuzugänge, die da gestartet sind. In Lustenau Lukas Malicek rechts und Oliver Sorg auf der linken Verteidigerposition. Sprich, da haben sie umgestellt auf Viererkette.
Notgedrungenerweise, ja, es wird sicher in dieser Saison wahrscheinlich öfter vorkommen, aber wie auch schon in der Vorsaison unter Senft haben sie auch hin und da geswitcht zwischen Dreier- und Viererkette. Ich glaube schon, dass die Dreierkette eher das ist, mit der Ried spielen will, ist aktuell aber aufgrund des Personals schwierig möglich. Sie haben mit Chukwudi und Steurer in Wahrheit nur 2 fitte Innenverteidiger, deshalb auch der Transfer von Radonjic und wenn Solbauer wieder fit ist, dann ist man da breit aufgestellt und dann wird man, denke ich, auch wieder die Dreierkette auch sehen.
Vielleicht schon am Sonntag 17 Uhr gegen Rapid, da gibt es das Wiedersehen mit Nicolas Beilitz, der da auch schon eine tragende Rolle bei den Wienern eingenommen hat. Rapid ist für die SV Ried, ich glaube, bei Heimspielen immer in Reichweite.
Für Ried ist jeder Gegner daheim in Reichweite.
Weil auch die Bilanz dafür spricht. Ich glaube, die letzten vergangenen beiden Heimspiele hat man gegen Rapid gewonnen.
Ja, die Bilanz ist mir wurscht, aber wenn ich mir die Heimspiele der SV Ried, wie sie aufgetreten ist in den vergangenen Jahren, ansehe, dann, dann weiß ich, was ich da bekomme. Und dieses Spiel ist für jeden Gegner, der da nach Ried kommt, unangenehm. Deswegen wird es auch für Rapid unangenehm werden. Ja.
Wenn Fragen aus der Community kommen, dann wissen sie auch meistens,
stellt mir die Haare auf meistens.
Sich ja. Einlassen. Schauen wir mal. Niklas Goldberger fragt, und du musst auch deine Glaskugel wahrscheinlich ein bisschen bemühen, aber wo steht die SV Ried am Ende der Saison?
Die SV Ried steht am Ende der Saison auf einem Platz, der es gewähren wird, weiterhin in der Bundesliga zu spielen.
Du wirst dich da nicht rund um den Strich irgendwie nur für eine Prognose rausbewegen.
Ich glaube, man wird relativ souverän den Klassenerhalt schaffen. Und ob es dann für die ganz vorderen Plätze reicht in der unteren Tabellenhälfte oder ob sogar wie letztes Jahr der ominöse Strich nach oben vielleicht möglich wird, ja, das wird man sehen. Traue ich mir nach diesem Umbruch jetzt aber nicht zu sagen. Also wenn Ried irgendwo zwischen 7 und 9 landet, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein.
Alles viel, 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 viel zu früh, dass man sagen könnte, auch wir wissen, wo der LASK steht. Trotz dieses sehr überzeugenden 3:0 Heimsiegs zum Auftakt gegen den GRK und auch wo der GRK steht, wissen wir nicht, dass der GRK sehr tief steht auf dem Platz. Das haben wir gesehen und man hat trotzdem sehr viele Lösungen gehabt, Didi Kübauer.
Ja, der finale Pass ist oftmals das Schwierigste, weil wir da vielleicht ein bisschen zu schlampig waren oder ungenau waren. Aber ich habe immer wieder gesagt und auch nicht seit gestern, mir ist wichtig, dass man zu diesen Möglichkeiten kommt oder zu diesem letzten Pass kommt, bevor man gar nichts hat. Ja, und war wichtiger, dass wir eben gegen einen tiefstehenden Gegner, und das wird uns heuer wahrscheinlich öfters passieren, dass wir eben diese Lösungen gefunden haben.
Ja, wenn wir da über unsere Arbeit sprechen, jeder Spielbericht hat einen Titel und dann hört man jetzt überzeugender, souveräner, sogar meisterhafter Ankick in die Bundesliga-Saison für den LASK. Was so?
Meisterhaft ist schon sehr Boulevardesque, sage ich mal. Souverän war es auf jeden Fall, wer das Spiel gesehen hat. Also da hatte der GRK kaum einen Socken. Ich glaube, relativ spät die erste richtige Torchance. Da hat der LASK überhaupt nichts zugelassen. Vorne, wie es der Didi Kübauer sagt, immer gute Momente gehabt. Also souveräner Auftritt war es auf jeden Fall. Ja.
Und auf der anderen Seite hat einfach der GRK sehr viel zugelassen.
Ja, das ist jetzt immer im Nachhinein schwierig zu beantworten. Wird meiner Meinung nach eine Kombination aus beiden gewesen sein. Der LASK war sehr stabil und souverän drauf. Und der GRK war also sicher noch nicht in der Form, wie man sein will. Braucht man sich auch nur die Bank anschauen, was da ein LASK nachschießen kann. Und beim GRK war es da relativ finster. Da waren einige Amateurspieler dabei, da ist der Kader noch nicht fertig. Und mich hat das auch spielerisch von den Grazern nicht unbedingt überzeugt.
Ja, du sagst es ja, man kann sehr viel nachschießen beim LASK, vor allem da wahrscheinlich im Zentrum. Und es wäre jetzt wieder ein bisschen verkürzt zu sagen, die treffen wir eh trotzdem. Also Verstärkung für die Offensive braucht es ja eh keine.
Ja, die braucht schon, weil man wird nicht jede Woche gegen so einen GRK spielen.
Das ist Faktum, dass der LASK vor allem nach der Verletzung von Ramiz Harakaté noch Verstärkung braucht.
Ja, weil jetzt hat man mit Edeneren und Lang zwei Spieler, Danek vielleicht, dass man den auch vorne einsetzen kann, ist aber sicher nicht seine Idealposition. Mit Uso einen Spieler, der, wenn er fit ist, top ist, aber das ja, zeigt er auch oft nicht über eine ganze Saison, weil er schneller mal Wehwehchen hat, jetzt auch wieder immer noch angeschlagen ist, mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Cup und möglichen internationalen Spielen in Europa League oder Champions League und Liga dazu. Wenn man da die Ansprüche hat, wieder ganz vorne mitspielen zu wollen in der Liga, dann wird es da Verstärkungen brauchen.
Never change a winning team, das ist so das Credo von Didi Kübauer. Das hat man gesehen, dass das Werkel läuft ohne viel Veränderung. Nur einer war jetzt neu in der Startelf, und zwar Robert Ljubicic.
Ja, ein guter Schritt. Also ich bin sehr positiv. Also ich freue mich auf die Aufgabe hier. Die Mannschaft hat letztes Jahr sehr viel erreicht hier. Und ja, ich möchte der Mannschaft helfen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben.
Das heißt, helfen, den Titel zu verteidigen oder sogar zwei?
Ja, okay. Natürlich, jeder will einen Titel holen oder einen Cup gewinnen. Aber ich glaube, die haben es letztes Jahr erreicht, weil sie von Spiel zu Spiel geschaut haben. Und so müssen wir es auch dieses Jahr machen.
Wenn man sich dein Profil ein bisschen anschaut, wo du da in den Positionen unterwegs bist, dann sind ja das einige. Gibt es eine Position, wo du einfach am liebsten spielst?
Ja, ich glaube, in der Mitte habe ich es am liebsten, aber ich glaube, ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt. Natürlich habe ich sehr viele Erfahrungen jetzt. Überall habe ich in gewisser Weise was anderes gespielt, eine andere Position. Aber die meiste Zeit im Zentrum und da fühle ich mich auch am meisten wohl.
Als Ex-Rapidler ein bisschen zusätzlich motiviert gegen die Austria?
Ja, natürlich. Aber ich sehe das als Spiel wie jedes andere.
Ja, Ex-Rapidler bei AEK Athen zuletzt gespielt, auch in Zagreb bei Dynamo und sein Bruder auf Schalke. Also für ihn sicher auch der Traum, in die deutsche Bundesliga zu wechseln. Und jetzt spielt er da im Zentrum neben Sascha Horvath und ist da so ein bisschen im Konkurrenzkampf mit Alessandro Schöpf.
Ja, das haben wir eh schon debattiert. Im Zentrum ist das Gerangel um die Plätze groß. Robert Ljubicic kann die offensivere Variante spielen, kann auch den Achter machen. Schöpf genauso, Horvath auch. Bochade eher vielleicht Etappe dahinter. Ja, wird man sehen, wird wahrscheinlich auch viel rotiert werden in den englischen Wochen.
Da kann man im Zentrum, aber vorne ist mit dem Rotieren ein bisschen schwierig. Und die Frage, die auch immer wieder kommt via Instagram, ich fasse diese zusammen, wann kommt ein Stürmer für den LASK? Hört man was? Was ist da strategisch am vernünftigsten?
Wann kommt der Stürmer? Ja, der Didi Küber, der hätten ihn wahrscheinlich auch schon am liebsten jetzt sofort, aber so einen Transfermarkt, den kann man oft nicht planen. Was man sagen kann, und das hört man nicht nur vom LASK, sondern auch von anderen Bundesligisten, auch von der SV Ried, die auch jetzt lange auf Stürmersuche waren, also diese Stürmer, wo man weiß, die bringen einen wirklich weiter, die kann man sich heutzutage als österreichischer Bundesligist einfach nicht mehr leisten. Deswegen geht Ried zum Beispiel auch den Weg mit einem Sissoko, einem 20-Jährigen. Der hat zwar schon Ligue 1 ein bisschen gespielt und reingeschnuppert, aber ja, da weiß man jetzt trotzdem nicht, was man bekommt. Und mit dem Kusanovic ist es ähnlich. Der hat bis jetzt Regionalliga Bayern fast nur gespielt. Also Ried geht den Weg und versucht, ein Talent zu finden, das man entwickeln kann. Und der LASK wird das auch probieren, natürlich mit ein, zwei Regale höher. Aber man muss sich davon trennen, dass man einen Sascha Kalajdzic-Ersatz bekommt, weil diese Spieler, die gehen nicht mehr nach Österreich. Ja? Die entwickeln sich, also ein Kusanovic entwickelt sich zum Beispiel in Österreich zu so einem Spieler und zieht dann weiter. Aber wenn ein Spieler schon in dieser Entwicklung drin ist, schon so eine Qualität mitbringt, dann kommt er nicht mehr zum LASK, auch wenn man jetzt Doublesieger ist, das ist denen relativ wurscht. Dann geht er nach Deutschland, nach England und sogar in Polen oder wo auch immer mit Ländern, wo man konkurrieren hätte können. In der Vergangenheit werden mittlerweile Summen gezahlt, mit denen kein österreichischer Verein aktuell mit kann.
Das ist ja genau die Frage beim LASK aktuell. Es geht ums liebe Geld. Jetzt ist man da nicht am Sprung, aber da könnte jetzt der große Schritt Richtung Champions League gelingen. Das würde ja alles irgendwie verändern, was das Finanzielle betrifft. Und da die Frage von Matthias Gstöttenmeier, der sich fragt, wie viel Budget denn da ist für einen Kauf oder eine Leihe beim LASK. 1,5 Millionen hat HKT gekostet.
Es ist ja nicht immer nur der Transfererlös, da gibt es ja auch ein Gehalt zu stemmen. Und ich glaube, dass die aktuelle LASK-Mannschaft sicher auch nicht die billigste ist. Was mir ich vorstellen könnte, ist, wenn man wirklich es schafft, in die Champions League einzuziehen, dass man dann noch einmal durchaus nachlegen kann, jetzt mit den aktuellen Möglichkeiten. Europa League ist schön, ja, es sind ein paar Millionen, ja. Da wird man jetzt aber auch keinen Stürmer finden, der dir 20 Tore schießt um dieses Geld. Und einen Kalajdzic auf keinen Fall. So eine Leihe, die war ein absoluter Glücksfall, weil der trotzdem auch in einem gewohnten Umfeld oder daheim sich noch einmal für die WM oder das ÖFB-Team empfehlen wollte, was auch gut gelungen ist. Da hat der damalige Verein oder der jetzige Verein Wolverhampton einen Großteil des Gehalts gezahlt. Also das war jetzt für den LASK, glaube ich, viel, aber trotzdem überschaubar. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, dass man wirklich an einen Klassemann noch kommt, mit so einer Leihe wieder. Und die besten Leihen, das wissen die Sportdirektoren, die gibt es jetzt nicht heute, Anfang August, sondern die gibt es irgendwann gegen Ende August, wenn das Transferfenster langsam schließt, wenn sich der eine oder andere ein bisschen verbockert hat und überbleibt, und dann muss man da sein. Und ich glaube auch, dass sich davor, man wird wahrscheinlich zwei Spieler vorne holen, aber den absoluten Klassemann, den wirst du wahrscheinlich erst ganz zum Schluss bekommen, glaube ich.
Ja, und eben jetzt am 25. August dann das Rückspiel gegen Celtic Glasgow in der Raiffeisen Arena. Da ist das Fenster noch eine Woche offen. Wenige Tage dauert es, aber jetzt nur noch bis zum nächsten Spiel für den LASK. Was sagt denn Didi Kübauer zum Spiel des WRC gegen die Wiener Austria mit dem Endstand von 3:0?
Naja, die WRC hat es ganz gut gemacht, haben nicht zwei übergekriegt, der eine Handelfmeter, der was nicht einer war, der zweite war sehr hart. Und waren schon zwei Tore, würde ich sagen. Und die Austria war dann nicht mehr so im Spiel, und wir werden Sieger von einer anderen Austria ausgemessen am Sonntag. Sie haben das erste Heimspiel, sie wollen denen leider auch was sagen, und wir werden bereit sein.
Die spielen jetzt nur am Donnerstag am Abend in Rumänien gegen Jerusalem. Was heißt das in der Vorbereitung jetzt auf das Spiel, beziehungsweise Doppelbelastung, oder ist die Austria irgendwie vielleicht sogar richtig im Fluss dann?
Punkt 1, ich wünsche mir, dass der österreichische Club im Europacup gutes Spiel macht, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es bringt uns Punkte, es bringt uns Reputation, deshalb wünsche ich ein gutes Ergebnis, und am Sonntag wird sie dann sagen, wie es dann ist, aber ganz gleich, was die für Spiel haben, wir von der Tee, dass wir ein gutes Spiel machen.
Das haben wir bei Rapid vergessen, die spielen ebenfalls am Donnerstagabend wie die Austria noch im Europacup. Glaubst du, dass tatsächlich dieses Wort der Doppelbelastung einmal wieder aufkommen wird, ob das tatsächlich irgendwie als Ausrede herhalten muss?
Also wenn ich von dir das Wort Doppelbelastung oder von irgendeinem Trainer in den nächsten Wochen höre, dann ist es ähnlich wie von Spiel zu Spiel schauen, dann werden wir das Phrasenschwein wirklich einführen müssen, weil da holt es mich.
Aber natürlich geht es um eine physische Belastung.
Ja, für die ich aber eine ganze Saison lang kämpfe, und diese Vereine, die da international spielen, haben auch die Möglichkeiten, dass sie ihren Kader dementsprechend aufstellen. Und es will jeder international dabei sein. Also eine Belastung ist das auf gar keinen Fall.
Das heißt, kein Vorteil, kein Nachteil für die Wiener Clubs. Wir schauen dann auf das Spiel am Sonntag um 19 Uhr. Austria gegen LASK, Sonntag 19 Uhr. Wir freuen uns drauf. Die Anstoßzeiten sind, glaube ich, für die Fans ein Thema geworden mittlerweile.
Die sind auf jeden Fall ein Thema. Verstehe ich auch, dass die für die Fans ein Thema sind, vor allem für jene, die hunderte Kilometer zurücklegen und auch bei den Auswärtsspielen immer dabei sind. Ist beim LASK jetzt vielleicht in Wien noch überschaubar. Aber trotzdem, ich glaube, vor einer Woche war es, da haben die Altach-Fans um 19 Uhr in Wien gespielt bei Rapid, haben auch schon protestiert. Ist natürlich ein Wahnsinn, verstehe ich auch nicht, weil ja, ob 17 oder 19 Uhr, macht es gerade nicht fett, glaube ich.
Wir hoffen auf ein richtig gutes Spiel, richtig gute Szenen gegen Austria Salzburg. Hat FC Hertha Wels Trainer Christian Heinle gesehen. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen, 0-2 zu Hause zum Auftakt?
Ja, gute Szenen, sehr schön, aber daheim gegen Austria Salzburg kann man es Hertha Wels trotzdem auch zutrauen zu gewinnen. Und das haben sie nicht, sie haben keinen Punkt gemacht. Saisonstart also nicht ganz, überhaupt nicht gepasst. Und ja, verstehe ich schon als Trainer, dass man die guten Sachen dann bei sowas heraushebt. Aber ich glaube, da hätten sie sich schon auch mehr erwartet.
Mehr erwartet sicher, aber wie gesagt, Christian Heinle, der war trotz dieser Niederlage sehr zufrieden.
Der Fazit ist, dass wir eigentlich richtig gut in die Partie gestartet sind. Ich finde, dass wir die ersten 25 Minuten eigentlich genau das umgesetzt haben, was wir wollten. Wir haben eine sehr gute Struktur gehabt, haben sich sehr viele offene Bälle erspielt, was wir wollten. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir zu wenig dann die Tiefe gefunden haben, auch gesucht haben und gefunden haben. Aber ansonsten waren wir richtig gut im Spiel, auch sehr griffig. Auch im Gegenpressing gut, also einfach ein guter Auftritt, wo du geglaubt hast, okay, irgendwann einmal können wir das Ganze ans letzte Drittel vortragen. Und dann, ich hätte jetzt mal gesagt, circa nach 25 Minuten hat sich dann schon das Momentum gedreht. Ich glaube, dann haben wir ein, zwei blöde Ballverluste gehabt in Zone 1 bei uns. Salzburg hat gemerkt, dass ein bisschen was geht. Und ich finde dann von 25. bis zur Halbzeit waren dann sehr klar am Drücker. Da haben wir auch Glück gehabt, auch mit der Einstangensituation. Ja, gehst mit 0-0 in die Halbzeit, was wahrscheinlich auf die Halbzeit gesehen sogar in Ordnung war. Und zweite Halbzeit war dann die Situationen, die zu den Toren geführt haben, waren dann maximal unglücklich.
Man ist maximal auf jeden Fall noch ebenfalls auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Auch
das gleiche Thema, ähnliches Thema wie bei vielen anderen Vereinen, weil Albin Gashi weg ist, der jetzt auch nicht da bei Austria Lustenau gleich die erste Geige spielen wird.
Ja, das überrascht mich aber nicht, weil gibt ganz wenige Fälle von Stürmern, die in der zweiten Liga zwar stark getroffen haben, aber in der Bundesliga dann auch Fuß fassen konnten. Da ist trotzdem ein irrsinniger Qualitätsunterschied. Und ja, ähnlich ist es auch im Fall Gashi.
Ja, im Vergleich zum Vorjahr sollte es jedenfalls besser laufen. Wir haben mit Sportvorstand René Swette schon vor dem ersten Pflichtspiel dieser Saison genau darüber gesprochen.
Ja, natürlich, aber ich glaube, wir gehen von einem ganz anderen Basislevel aus, mit dem wir jetzt in die Saison gehen. Wir haben doch den Großteil unserer, unter Anführungszeichen, Stammspieler halten können. Es ist athletisch eine andere Basis da wie zum Beginn des Vorjahres. Natürlich erwarten ist immer was Schwieriges, aber wir gehen schon mit der Intention rein in die Saison, gegen Hohenems weiterzukommen und auch das Heimspiel gegen Austria Salzburg zu gewinnen. Und es wird keins von diesen Spielen einfach, aber ja, ich glaube, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, spricht wenig dagegen, dass wir auch gegen beide weiterkommen bzw. 3 Punkte holen.
Ja, kein Punkt dann gegen Salzburg, gegen Hohenems, sehr knapp durchgesetzt. Und jetzt geht's gegen den FC Liefering. Die sind ja perfekt ins neue Jahr gestartet gegen Kapfenberg.
Ergebnistechnisch auf jeden Fall, aber zu Beginn der Saison kann man es nie richtig abschätzen, wie jetzt der Gegner auch drauf ist. Kapfenberg auch wieder einige Veränderungen, sehr jung, und Liefering trotzdem eine Top-Truppe mit vielen Talenten. Also dass sie sich da durchsetzen, das hat man schon absehen können. Mit Hertha Wels kommt meiner Meinung nach jetzt trotzdem eine Mannschaft auf Liefering zu, die was schon routinierter ist als Kapfenberg, schon mehr Erfahrung in der zweiten Liga hat, und das sollte nicht mehr so klar ausfallen dann.
Da geht's um das Duell, wenn es nach dem Durchschnittsalter geht. 18,9 beim FC Liefering, 23,6. Die Welser, also ist es nicht so, dass da Jugend auf sehr viel Erfahrung trifft?
Ja, jetzt von dieser Statistik her nicht, aber wenn ich mir einen Vanitznik anschaue, einen Haudom, ja, da hat Wels schon einige routinierte Kräfte in den Reihen.
Ja, es ist für den FC Blau-Weiß Linz super gelaufen zum Start in die neue Saison. Und jetzt geht's gegen den Traditionsverein, gegen Wacker Innsbruck. Wie stark ist denn der erste Tabellenführer der Saison, Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner?
Natürlich ist es ein eindrucksvoller Start für einen Aufsteiger. Keine Frage, wenn du zu Hause dein erstes Ligaspiel nach der Rückkehr wieder in den Profifußball 5-0 gewinnst. Also, wir sind auf jeden Fall schon vorbereitet, dass wir von einem extrem starken Gegner treffen werden, der natürlich mit einem riesen Selbstbewusstsein natürlich nach Linz kommen wird. 3 Meisterschaften in Folge, das schweißt natürlich zusammen. Das gibt dir breite Brust, aber wir wissen natürlich auch, was wir können. Und ich glaube schon, dass wir am Ende in der Lage sind, in unserem eigenen Stadion am Ende auch Wacker Innsbruck ja, zu schlagen.
Ist das jetzt der erste Gradmesser, der erste richtige Gradmesser?
Auch da halte ich es ähnlich wie vorher mit Liefering und Kapfenberg. Bei Innsbruck weiß man auch nicht, Gegner Bregenz, auch da sehr viele Veränderungen, neuer Investor dahinter, neuer Trainer, also weiß man nicht, wie gut die wirklich schon waren als Gegner. Was man natürlich sagen kann, und das sagen auch die Liga-Experten, mit Wacker Innsbruck wird zu rechnen sein in dieser Saison. Trotzdem vielleicht ein Vorteil für Blau-Weiß, dass man sie schon jetzt erwischt, weil bei Wacker, da hört man schon, da sind die finanziellen Möglichkeiten da und da wird sicher noch was passieren am Transfermarkt. Die jetzige Mannschaft ist relativ unverändert, bringt halt auch den Vorteil mit, dass sie doch schon länger eingespielt sind und den Aufstiegs, die Euphorie jetzt auch voll mitgenommen haben. Also ja, durchaus ein Gradmesser, aber Gradmesser hatte man auch mit guten Auswärts, war schon undankbar. Und ja, ein Spiel bei einem Amateurteam wie den Young Violets, ja, muss trotzdem auch einmal 3-0 gewinnen, auch wenn jetzt sicher das Ergebnis besser war als die Leistung.
2 Tore von Romeo Vucic, der voll eingeschlagen hat, also ein bisschen verkürzt kann man sagen, okay, da gibt es kein Stürmerproblem.
Ja, nach der ersten Runde auf jeden Fall nicht. Da würde ich auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, wegen seiner 2 Tore. Warten wir mal ab, die ersten 15 Spiele, bis dann ausschaut, aber es war natürlich der Plan bei der Verpflichtung von Romeo Vucic, dass man einen Spieler dazu bekommt, neben Ronny Waldo, dass nicht die ganze offensive Last am Routinier liegt, sondern einen zweiten Spieler, einen jüngeren Spieler, der auch schon Bundesliga gespielt hat, der auch das Tor trifft, wie man sieht, dass man unberechenbar wird.
Neu ist, so wie viele, Karim Conté. Der ist jetzt schon einige Jahre in Österreich. Ja, wie herausfordernd war denn für ihn der Schritt in ein anderes Land?
Ja, it's difficult because with your family, your friends, you come a good land, good country, so it's difficult. So, but with the teammates, adapt, everything go good, so yeah.
In the past, you were often in the headlines because of disciplinary problems. Now, would you say you're like an angel right now?
I can't say like angel, but now I think everything changed. So I'm on good way. Everything is, yeah.
There were racist insults in Gurten. How do you react on it?
Like racist, I know before, you know, so I have to adapt. I came with a good country, good culture, so racist, I can't take too much, you know. I have to forget it, play my football, because in Beaver's Links, everybody support me, my teammate, coach, staff, so I can't take like crazy things, so everything is fine.
Ja, das sind starke Worte und ein starkes Signal gab es dann auch von den Blau-Weiß-Fans gegenüber Karim Conté. Da gab es rassistische Äußerungen beim Cupspiel in Gurten. Ich gehe davon aus, Konsequenzen muss es da geben.
Also intern in Gurten wird es da sicher Konsequenzen geben. Der Verein wird wahrscheinlich seine Fans, nachdem man ein ziemlich überschaubares Dorf ist, auch kennen. Aber ob es da jetzt vom ÖFB Konsequenzen gibt, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, weil der Schiedsrichter während der 90 Minuten es leider nicht registriert hat, es auch nicht in den Spielbericht geschrieben hat und somit fehlt, glaube ich, auch die Grundlage, dass man da als ÖFB auch irgendwie eingreift.
Beim Sportlichen kann man sagen, Conté ist da schon sehr gut angekommen und eine Bereicherung. Was war da disziplinär los?
Disziplinär, ja, da war schon ein bisschen was los beim Karim Conté. War früher ein bisschen ein Problem. Kind heißt es zumindest, wie er nach Österreich gekommen ist, oft zu spät gekommen zum Training, sehr übereifrig im Training, hin und da mal hüfthoch auch wen, niedergesprungen in den Einheiten, sagen wir es einmal so. Jetzt nicht böswillig, aber er ist halt ein Sechser, ein zweikampfstarker Spieler, der halt oft an die Grenze geht. Da musste man ihn im Training hin und da mal ein bisschen bremsen, ja.
Das ist jetzt die Aufgabe vom Trainer und wir haben ihn auch gefragt, wie er denn seinen neuen Sechser bis dato kennengelernt hat, Michael Köllner.
Ich bin da ein bisschen vorgewarnt worden, aber mich interessieren diese Dinge eigentlich nicht, was da über Spieler erzählt wird. Also ich versuche mein eigenes Bild zu machen und ich glaube, wichtig ist immer, wie kommst du mit dem Spieler persönlich klar? Und das ist top, also der ist voll fokussiert, hoch konzentriert im Training, drumherum auch. Ist ein lustiger Bursch und von dem her, glaube ich, kommen alle mit ihm in der Mannschaft gut klar und er am Ende auch das, was er bis jetzt bringen soll, einen laufstarken Sechser, der wirklich so wie ein Staubsauger ein bisschen die Dinge aufsammelt, was andere liegen lassen, wo der Gegner vielleicht auch Räume kriegen kann, da ist Karim eigentlich relativ frühzeitig da. Das ist in erster Linie mal sein Job und jetzt müssen wir halt schauen, dass man auch im eigenen Ball besitzt, dass er sich auch steigert. Dann glaube ich, haben wir bei Blau-Weiß am Ende große Freude an ihn. Für uns, glaube ich, war es dennoch ein wichtiger Transfer, er kennt die Liga. Er war schon jetzt unweit von hier, am Ende jetzt auch schon mit seiner letzten Station bei Wels. Und deswegen, wie gesagt, war die Eingewöhnungszeit, die Startphase bei ihm natürlich extrem kurz.
Gut und schnell integriert hat er sich. Und Michael Köllner hat auch gesagt, wir werden sicher noch was am Transfermarkt tun. Was könnte das denn sein?
Ja, dass man sicher noch was tun wird, das ist eh bekannt, man hat ja eine gewisse Spieleranzahl schon genannt, die man gerne im Kader hätte. Ich glaube 23 Spieler, da fehlen noch ein, zwei, drei Spieler. Da wird man jetzt aber sicher nichts überstürzen. Ich glaube, man wird vorne noch nachlegen, jetzt nicht im Sturm, sondern vielleicht auf der Zehnerposition mit einem Spieler, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Man könnte auch hinten noch etwas tun in der Innenverteidigung, wenn es bei der Dreierkette bleibt. Hat man bis jetzt nur mit Riegler und mit Wetschka zwei Alternativen. Ich glaube, da könnte noch was passieren. Und ja, auch auf der 6, der angesprochene Karim Conté ist bis jetzt der einzige richtige Sechser, dem man das, glaube ich, in der zweiten Liga auch voll zutraut. Da darf aktuell nichts passieren. Da wäre natürlich der Pasić Alem ein Mann, den man nach vorne ziehen könnte, fehlt er dann aber hinten. Dann gibt es mit Felix Gerstmeier noch einen sehr jungen, der trotzdem noch die Entwicklung, glaube ich, braucht. Also da könnte man auch noch was tun. Trainiert mit Diego Madric von Alltag aktuell ja auch immer noch ein Testspieler mit für die Sechs. Aber ich glaube, da wird man noch ein bisschen warten. Ähnlich wie die anderen Vereine, wie der LASK, was so der Transfermarkt so im Finnisch noch hergibt und dann noch zuschlagen.
Was wird passieren? Stichwort Vorzeichen, Freitag 20.30 Uhr, Blau-Weiß Linz gegen Wacker Innsbruck.
Ja, hoffentlich wird passieren, dass Blau-Weiß seine Ergebnisform weiterführt, weil die Ergebnisse waren gut mit dem Auswärtsspiel in Gurten und dem Auswärtsspiel, dem Ligaauftakt in Wien. Und ja, da will man natürlich daheim nachlegen. Es muss sich aber schon jetzt auch spielerisch ein bisschen was ändern. Also das weiß ich auch von den Blau-Weiß-Verantwortlichen, war jetzt auch ein paar Mal beim Training. Also sie waren schon mit dem Auftritt in Gurten nicht vollends zufrieden, vor allem mit der ersten Halbzeit und auch, also was das Spiel in Wien betroffen hat. Also da hat man durchaus gesehen, dass man noch einige Baustellen hat, aber trotzdem diese komplett neue zusammengewürfelte Mannschaft, das benötigt Zeit, das will man oft nicht hören, aber es ist so und jeder Sieg, der ist gut für die Brust.
7 Punkte haben die oberösterreichischen Vereine aus den beiden höchsten Spielklassen geholt am ersten Spieltag. 12 sind es maximal. Wie viel werden es dieses Mal?
Dieses Mal werden es mindestens 9.
Mindestens 9. Das wäre sehr, sehr fein. Wir hoffen und freuen uns auf den nächsten Spieltag. Danke, Raphael, fürs Gespräch.
Gerne.
Und Ihnen sage ich danke fürs Zusehen. Das war die nächste Folge Matchplan. Nächste Woche, Donnerstag, geht es dann weiter. Und zwar steht dann das große Oberösterreich-Derby auf dem Programm, LASK gegen SV Oberbank Ried. Und in der zweiten Liga, da hat der FC Blau-Weiß Linz auswärts es zu tun mit St. Pölten und Wels hat Heimrecht, und zwar gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal beim Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.